Herausforderung Bel Canto. Wir hatten in der vergangenen Stunde schon etliche Stationen bei der Frage, was ist Bel Canto, wo fängt er an, wo hört er auf und was sind herausragende Protagonisten. Wir wollen einige Aspekte aus diesem Gespräch nochmal vertiefen in dieser zweiten Stunde unserer Sendung am 1. Mai. Hier im Studio sind Eckhard Witschig, Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt zu Weimar, und Elisabeth Hahn und Holger Hettinger von Deutschlandfunk Kultur. Ja, jetzt machen wir es mal so richtig schmierig zum Beginn der zweiten Stunde. Mario Lanza, eigentlich jemand, den man kennt, der mit großer Geste und einigem komödiantischen Vermögen neapolitanische Lieder geschmettert hat und im Amerika der 60er Jahre sozusagen als Parade Südländer diese Leichtigkeit des Seins und des Daseins verkörpert hat, aber ein ernsthafter Sänger, naja. Mit diesem Vorurteil werden wir jetzt kreativ umgehen, aber zunächst uns auf diese meiner Ansicht nach zu Unrecht umstrittene Gesangskunst fokussieren. Passione, Mario Lanza.
Cammina, ma non s'accendo vago, chi sto sempre embriaco e non bevo mai vino. Ho già fatto nuvola, ma vanne la neve, se mi passa sta freva, ora è bello la tua voglia, te penso, te chiamo, te vego, te sento, te sono.
Ein echter Schmachtfetzen hier zum Beginn der zweiten Stunde. Mario Lanza war das mit Passione. Herr Witschek, ist das noch Bel Canto?
Aber natürlich ist das Bel Canto. Das sind doch Gefühl und Ausdruck pur. Mario Lanza gestaltet jede Sekunde. Da ist kein Takt einfach nur so vor sich hingeträllert. Er macht wirklich in jedem Ton Musik. Und bitte nicht vergessen, dieser Mario Lanza hatte eine einfach ganz hervorragende klassische Stimme. Der hätte problemlos auf vielen Opernbühnen reüssieren können. Und wenn man es dann darüber hinaus noch gerne hört, daran ist doch nichts Verwerfliches.
Ja, das ist halt so dieser Bereich des Easy Listening in Amerika. Also manchmal hat man so das Gefühl, Dean Martin hat da besonders genau hingehört. Auch er ja jemand mit italienischen Wurzeln. Aber so diese große Geste, dieses Bekenntnis zur Leichtigkeit des Daseins, auch so ein bisschen augenzwinkernd, das in eine Stimme zu legen, das kann kein schlechter sein, oder?
Erinnert mich so ein bisschen immer in der Repertoirewahl an Rudolf Schock. Auch jemand, der einfach eine ganz klasse Stimme gehabt hat und mühelos zwischen den Genres hin und her wandelte. Ich sehe das absolut nicht negativ. Im Gegenteil, diese Farbigkeit, diese Bandbreite, die fasziniert mich bei Mario Lanza. Und nochmal, diese Stimme ist einfach sensationell. Der hat ohne Verstärkung, ohne Mikroport vor ganzem Orchester bestehen können. Das mag man sich heute nicht so häufig vorstellen.
Ja, bevor es jetzt noch schlimmer wird, werden wir den Fokus dann doch noch mal ein bisschen auf einen anderen Aspekt richten, nämlich Bel Canto und Sängerpersönlichkeit. Das haben wir im ersten Teil unseres Gesprächs hier schon mal angetippt. Die Wahnsinnsarie von Donizetti, eigentlich so eine Bilderbuch-Bel-Canto-Nummer, weil man da sehr, sehr viel dran zeigen kann, sowohl vom emotionalen Verlauf als auch von der Gesangstechnik, von der Timbrierung, von der Färbung, von der dramaturgischen Anlage, also so wirklich so das Analyse-Ding, so die Drosophila der Bel-Canto-Wissenschaft. Wir haben lange gerätselt, lange geknobelt, welche Pärchen bauen wir denn hier zusammen? Also zwei Aufnahmen im direkten Interpretationsvergleich. Und wenn man da mal guckt, das haben wirklich schon eine ganze Menge der Großen gesungen. Die Gruberowa, Joan Sutherland hatten wir ja schon im Programm, aber auch sie hat da eine sehr eindringliche Interpretation geliefert. Dann Diana Damrau, um eine Sängerin der modernen Generation zu nennen. Elisabeth Hahn, Sie haben sich mit dieser Auswahl befasst und haben sich dann für ein Pärchen entschieden, das mich auch auf den ersten Blick überrascht hat. Andrea Rost, eine ungarische Sängerin mit einer doch eher neuzeitlichen Performance versus Maria Callas in einer hauseigenen Aufnahme, hier einer Rias-Aufnahme aus dem Jahr 1955. Ein kooperiertes Projekt mit der Deutschen Oper Berlin. Karajan am Pult, warum dieses Pärchen?
Ja, weil man hier, glaube ich, ganz deutlich sieht oder illustrieren kann, welche Rolle eigentlich die Sängerpersönlichkeit auch in Bezug auf das Orchester spielt und wie die gemeinsam interagieren können. Maria Callas ja als wirklich fast unumstrittene Persönlichkeit, auch in Bezug auf diese Arie, eine Sternstunde sicherlich. Und Maria Callas vor allem als sehr starke, charakteristische Persönlichkeit, die die Arie mitschöpft, also eine Mitschöpferin am Werk ist, mit ihrer sehr, sehr eigenen Stimme. Wir haben sie ja bereits gehört. Und auf der anderen Seite dann Andrea Rost, die im Ton und in der ganzen Interpretation viel schlanker, viel, ich will nicht sagen natürlicher, aber irgendwie vielleicht auch, man kann böse sagen, glatter ist. Aber da können Sie vielleicht auch mehr dazu sagen, Herr Witschek. Bei Frau Rost ist möglicherweise das Zusammenspiel zwischen Orchester und ihr als Sängerin ein bisschen weniger problematisch.
Ja, ich finde, was wir gleich hören werden, ist auch ein Time Gap. Wir haben ganz klar Sängerpersönlichkeiten aus unterschiedlichen Zeiten. Und bei Andrea Rost merkt man einfach schon die Schallplatte. Da ist die Wiederholbarkeit eine andere, die Vergleichbarkeit. Und da wird auch manchmal auf andere Dinge Wert gelegt. Nicht nur vom Publikum, sondern man bildet sich ja auch selber dann danach. Und die Fehlertoleranz ist einfach auf der Schallplatte eine ganz andere als bei einer Live-Aufführung. Bei Andrea Rost merkt man das. Das ist eine etwas cleanere Lesart, eine sachdienlichere, aber natürlich eine viel sauberere in dieser Hinsicht, wogegen die Callas auch da als Temperamentsbolzen die ganze Bandbreite ausspielt und ihr, wenn die im Flow ist, auch mal egal ist, ob eine Note da so hundertprozentig abgezirkelt ist. Das spürt man, dass es ihr dabei einfach gar nicht darauf ankommt.
Ich glaube, wir sollten unsere Eindrücke ein wenig mit akustischen Fakten untermalen. Diese beiden Aufnahmen im Interpretationsvergleich. Die Wahnsinnsarie von Gaetano Donizetti. Zunächst mit Andrea Rost, danach eine legendäre Aufnahme mit Maria Callas aus dem Jahr 1955.
Thank you.
zweimal Wahnsinnsarie, aber wirklich zweimal fast schon polar. Einmal Andrea Rocht und einmal Maria Callas aus dem Jahr 1955. Ja, zweimal dasselbe Stück, zweimal ganz anderes Ergebnis, also wirklich Feuer und Wasser. Wir hatten eben schon die Begleitumstände, die Plattenkultur und die damit einhergehenden Veränderungen in der Interpretationspraxis aufgegriffen. Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt in die Arena werfen. Wahnsinnsarie, also die Protagonistin dieser Episode wird gerade wahnsinnig. Wir wissen von den Menschen im schauspielenden Gewerbe, nichts ist schwieriger als einen Betrunkenen zu spielen, wenn man nüchtern ist. Analog könnte man sagen, nichts ist heftiger als diesen Verlust der Kontrolle, dieses Hereinbrechen des Wahnsinns zu illustrieren, diese Entgrenzung, diesen Kontrollverlust, wenn man natürlich sängerisch gehalten ist, eben diese ganzen Mittel unter Kontrolle zu halten. Eckhard Witschig, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja eigentlich ein gewaltiges Spannungsfeld, weil man hat ja so dieses Aufbrechen, diese Entgrenzung, gleichzeitig natürlich die Erfordernis, strengste Disziplin und Wohlklang zu üben. Da sind ja schon ganz viele Kräftefelder, die sich dann gegenseitig beeinflussen.
Naja, nochmal zu den beiden Aufnahmen, die wir gerade gehört haben. Die Andrea Rocht ist ein eher moderner Singertyp, ist eher, ich sag mal, clean, ist kalkuliert, ist kontrolliert. Und bei der Callas, die ist das absolute Gegenteil. Die schmeißt sich da hemmungslos rein, die ist spontan, die hat den Mut zum Wahnsinn. Aber das ist natürlich dann manchmal eben auf der anderen Seite auch für die Umwelt nicht ganz einfach. Diese Bandbreite zu bringen, braucht eine besondere Persönlichkeit. Und da macht es dann oft im Studio oder auf der Bühne dann nicht Halt. Das sind schon ganz besondere Persönlichkeiten, die diesen Mut zum Wahnsinn haben, wie die Callas. Und das ist in keiner Sekunde langweilig, mit solchen Persönlichkeiten zu arbeiten. Aber man muss sich da schon drauf einlassen.
Langweilig als Dirigent mit so jemand aufbrausen. Also ich möchte da jetzt nicht Kellner im Hotel sein und ihr erklären müssen, dass es jetzt um 10.15 Uhr kein Frühstück mehr gibt, weil sie eine Viertelstunde zu spät ist. Aber wenn es sich irgendwie in künstlerische Potenz und Reibung umwandeln lässt, allemal willkommen.
Dazu muss man vielleicht sagen, die Callas macht ja nie etwas, was nicht mehr zu begleiten wäre. Diese Ausbrüche, die wir jetzt sagen, sind ja alle sehr in künstlerischer Hinsicht kontrolliert. Sie ist soweit eine fantastisch geschulte Sängerin, dass sie niemals etwas anbietet, was nicht mehr vom Dirigenten mit dem Orchester abzufangen wäre. Insofern spürt sie ganz genau, wann sie das Orchester aufdrehen muss und mitnehmen muss. Und sie weiß aber ganz genau, wo die Tücken sind. Es gibt bestimmte Stellen, da muss die Sängerin einfach das Orchester mitnehmen, sonst kann die kein Dirigent der Welt mehr begleiten. Und das hat die Callas ganz, ganz klar rausgehabt. Und große Sänger haben das bis heute raus, das Orchester an den entscheidenden Stellen mitzunehmen.
Kann man sowas überhaupt als Dirigent proben mit dem Orchester, wenn man jetzt eine Callas vor sich hat?
Nun, weg von der Callas. Es gibt ja heutzutage auch viele andere faszinierende Sängerpersönlichkeiten. Generell ist dieses Belcanto-Repertoire mit Orchester sehr mühsam, mit Orchester allein vorzubereiten, weil die Orchesterbegleitung an sich einfach total unsexy ist. Die ist ja nicht auf einen Eigenwert gebaut. Das heißt, das Orchester weiß auch, dass es eigentlich immer nur die zweite oder dritte Geige spielt. Das heißt, Belcanto-Proben ohne Sänger, reine Orchesterproben, sind richtig mühselig, weil sie letzten Endes sinnlos sind. Also man sollte vielleicht so wenig wie möglich Orchester allein proben für bekannte Opernmann. Es ist einfach alles auf die Sängerpersönlichkeit abgestellt. Und das Schöne bei dem Orchesterpart ist, dass er aber so meistens so überschaubar gehalten ist, dass man die Sänger sofort von Anfang an mit ins Boot nehmen kann.
Jetzt machen wir noch ein kleines Experiment. Belcanto, okay, das ist hier unser Kopfbegriff, aber wir sind, glaube ich, an einem sehr interessanten Punkt angelangt, nämlich, wie stimmt man das alles miteinander ab, dass da eine Sogwirkung entsteht, die ganz eindeutig von der Bühne ausgeht und dann quasi in den Orchestergraben überspringt, übergreift. Ich glaube, das haben wir sehr gut, sehr deutlich herausgearbeitet. Aber diese Abstimmung, diese Prozesse, dieses Miteinander, dieses Agieren, Interagieren, diese Energieflüsse, ich glaube, das ist nochmal einen weiteren Blick wert. Hier haben wir eine relativ ungewöhnliche Sache am Start. Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, ich weiß, das ist kein Belcanto. Aber in dieser Episode, Tutto e tranquillo e placido, da passiert was ganz Wunderbares. Wir haben vier unterschiedliche Sängerinnen, Sängerpersönlichkeiten, die ihren Part auf die unterschiedlichste Weise interpretieren. Also das sind vier Leute, da machen vier Leute ihr eigenes Ding. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, gar nichts. Das ist von der Agogik, von der Tongebung, von der Färbung, von der Phrasierung, von der Art und Weise, im Prinzip die Spitzentöne anzusingen, viermal komplett was anderes. Am Pult der arme Carlo Maria Giolini, der die wunderbare Aufgabe hat, diesen hemmungslos verfahrenen Hühnerhaufen in irgendeiner Weise zusammenzuhalten. Und jetzt je nachdem, ob man auf der Seite der Sänger ist, wird man es genießen. Aber ich glaube, als Dirigent, da dürfte schon die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn stehen. Eckhard Witschig, ich gucke mir das jetzt ganz, ganz genau an. Und wir hören nun diesen Ausschnitt aus Figaros Hochzeit mit Giuseppe Taddei, Graziella Schiotti, Hermann Prey und Elisabeth Schwarzkopf. Welch ein Ensemble. Tutto è tranquillo e placido aus Figaros Hochzeit.
Hey! Madama!
La commedia idolmia terminiamo, consoliamo il bizzarro amato, consoliamo il bizzarro amato, consoliamo il bizzarro amato.
Sì, ma voi siete il ben mio, e senza me sparirò, un ristoro al mio cor. Concedete!
Lo son io, ciò quel che potrete!
Ripagli! Ripagli!
Oh, corriamo, corriamo, mio bene, 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 compensi il piacere, bene, 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 compensi il piacere, bene, 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 compensi il piacere.
Gente, gente, allarmi, allarmi! Il padrone!
Gente, gente, aiuto, aiuto!
San perduto!
Cosa venne? Cosa venne?
Il scellerato m'ha tradito, m'ha infamato, e colpisto da veder!
Su, su, di tu,
sanno, di tu,
di tu, di tu, di tu,
di tu, di non resistere, uscite, madama, il premio lo avrete di vostra onestà. Pacio!
Mia figlia!
Mia madre!
Madonna!
Scoperta la trama, la perfida è qua, la perfida è qua!
Perdono, perdono!
No, no, non sperarlo!
Perdono, perdono!
No, no, non perdarlo!
Perdono!
No,
perdono!
Thank you.
Tranquillo e Placido aus Figaros Hochzeit von Mozart. Ja, hier kommen 5 Alpha-Tierchen, wenn man so möchte, aufeinander in einer Arie, der Dirigent und 4 Sänger. Jeder macht das ganz unterschiedlich und jeder versucht irgendwie zu führen, vielleicht auch. Kann es nicht auch gehörig schief gehen, so nach dem Motto, mehrere Köche verderben den Brei?
Natürlich kann das schief gehen, das ist ja gerade der Kick dabei. Und deswegen schreibt Mozart das ja auch so als perfekte Vorlage. Ich möchte sofort Widerspruch anmelden, lieber Holger Hettinger. Da wurde gesagt, Mozart sei kein Belcanto. Natürlich ist auch Mozart Belcanto im Sinne meiner Definition oben. Sängerisches Cantabile mit dem Ziel, einen beseelten Opernausdruck hinzubekommen. Und wir haben gerade gehört, wie das nun gehen könnte. Wenn Giuseppe Taddei die erste Gesangsphrase ansetzt, dann dehnt er das bis gerade noch an die Schmerzgrenze, einfach um diese sarkastische Farbe von Figaro zu finden. Dann wird die Artikulation blitzschnell in das verschlagen Heimliche gewechselt. Dazu liefert Mozart mit der Partitur von Figaro eine perfekte Vorlage, die hier live in diesem Moment umgesetzt wird.
Das heißt, also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt 4 unterschiedliche Leute jeweils ihr Ding machen, sondern die setzen quasi mit den Möglichkeiten ihrer Charakteristik und Persönlichkeiten etwas um, was aber da angelegt und erwünscht ist?
Die setzen das Potenzial der Partitur um. Und genauso hat Mozart das gedacht. Er wechselt ganz bewusst zwischen geraden Perioden, wo immer 4+4 Takte abwechseln, und überraschenden Einsätzen, die praktisch einen Takt zu früh kommen, einen Takt hinterher hinken. Das Ganze mit vielen Takt- und Tempowechseln. Das, was wir gerade gehört haben, ist ja nicht eine Szene, das sind eigentlich 7 kleine Mikrodramen, die da hintereinander genäht werden, wie so ein gut gefülltes Gewürzregal. Jetzt kommen wir zu der Rolle des Dirigenten. Der muss den Laden zusammenhalten, wie Sie gesagt haben. Natürlich ist das nicht einfach, aber wenn man die richtige innere Einstellung dazu hat, denke ich schon, dass das glücken könnte. Und Giulini glückt es ja auch. Begleiten im Opernbereich heißt ja nicht nur begleiten. Schon der Klavierbegleiter weiß, dass man bei einem Sänger, wenn man es gut machen muss, nicht nur hinterher hecheln darf, sondern die Regungen der Sängerin, des Sängers antizipieren muss. Und genau das muss man als Dirigent auch machen, nur eben mit 40 oder 60 Mann Orchester. Man muss praktisch schon vorher ahnen, was der Sänger gleich tun würde und dann blitzschnell reagieren. Und genau das ist das, worauf Giulini setzt. Und das gelingt ihm.
Also so eine Mischung aus Führungskraft oder Führungsvermögen und Teamgeist, die ein Dirigent mitbringen muss.
Genau das ist die perfekte Mischung, wäre die perfekte Mischung. Ganz perfekte Mischung gibt es nie in dieser Hinsicht. Jeder hat ein bisschen die Vorzüge auf einer oder der anderen Seite. Aber danach sollte man streben, natürlich.
Ist aber ein relativ anspruchsvoller Bereich, der da von einem verlangt wird. Die Rolle des Dirigenten und diese Abstimmungsprozesse werden wir jetzt nochmal in einer etwas größeren Skalierung erleben, denn der Rosenkavalier von Richard Strauss hat, Eckhard Witschig, Sie haben es gerade erwähnt, eben nicht mehr jene 40 Mann im Graben, sondern da hat man schon einen richtig großen Tanker, den man da irgendwie um die Bojen bewegen muss. Wir hören hier 2 Ausschnitte aus dem Rosenkavalier in einer Produktion Ihres Hauses, der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Das Hochschulorchester spielt hier unter der Leitung von Eckhard Witschig. Es war das Antrittskonzert von Ihnen zur Aufnahme Ihrer Professur an der Musikhochschule. Hier 2 Ausschnitte aus dieser Produktion. Zum einen eine Episode der Rosenüberreichung und ein Stückchen Finale des 2. Aufzugs mit Anna-Maria Schmidt als Sophie und Pichler Tertonen als Octavian.
Ist ein Tropfen Pech.
Und da wandert sie, die Rose. Ein Ausschnitt aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss hier in einer Hochschulproduktion des Hochschulorchesters der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar unter Leitung von Eckhard Witschig. Und das trifft sich sehr gut, dass eben jener Eckhard Witschig, der damals mit dem Rosenkavalier sein Antrittskonzert als Professor der Hochschule gegeben hat, hier bei uns im Studio ist und uns diese, ich sag mal, Mikrozusammenhänge auch erläutern kann. Ganz viel Agogik drin und aber auch fieserweise ganz viel zusammen, wo also Gesang und Instrument sich mehr oder weniger paaren müssen und das dann noch auf, ich sag mal, eher schwankendem rhythmischen Grund. Wie organisiert man sowas?
Erstmal ist die Basis, wie bei Mozart, auch dafür die Partitur. Die Stücke sind einfach so gut geschrieben, dass man darauf aufbauen kann. Und wie sind sie geschrieben? Strauss hatte als Komponist einfach einen etwas unfairen Vorteil, sage ich mal. Seine Frau Pauline war selber Sängerin und die meisten Strauss-Partien sind einfach ganz ausgezeichnet für die Singstimme geschrieben, gerade die Frauenpartien. Wenn dann im Moment der Aufführung das gegenseitige Vertrauen da ist, dann gibt es diese Musik her, in vielen Passagen im Sinn des Bel Canto gestaltet werden zu können, nämlich zu dehnen oder eben etwas dann wieder voranzugehen. Dazu muss das gegenseitige Vertrauen da sein, von den Sängern zum Dirigenten und vor allen Dingen auch vom Orchester zu dem Dirigenten, dass das jetzt wirklich das ist, was der Dirigent in diesem Moment antizipiert, weil er ahnt, dass die Sängerin es im nächsten Moment machen wird.
Vertrauen, ist es besser bei einem Hochschulorchester, also bei jungen Leuten, oder hat man da lieber erfahrene Leute vor sich sitzen?
Beides kann Vorteile haben.
Dann widmen wir uns dem zweiten Ausschnitt, Finale des zweiten Aufzugs des Rosenkavaliers. Identische Besetzung, identische Produktion. Ja, sozusagen die Steigerung dieser Koordinierungstätigkeit, weil hier haben ja Octavian und Sophie durchaus ja gegensätzliche, durchaus widerstrebende Impulse. Auch das müsste natürlich auch die Frage aufwerfen, wo kommt denn der her, der Impuls? Kommt der von der Bühne, kommt der vom Orchester? Wie kriegt man dieses Ping-Pong in irgendeiner Weise dirigentisch organisiert und dann vor allen Dingen aber auch so durchgehalten, dass da oben keiner irgendwie Pulsadern bekommt?
Also ich glaube, was gerade in den Ausschnitten klar geworden ist, Bel Canto oder aus dem Geist des Bel Cantos zu musizieren, darum geht es ja hier bei dem Strauss-Ausschnitt, das geht nicht mit einem Tempomat. Bel Canto geht nur mit kreativer Begeisterung und vor allen Dingen mit der Bereitschaft, gut aufeinander hören zu können, neben einer guten Gesangstechnik, einer guten Dirigiertechnik geschenkt. Das ist aber nur die Voraussetzung für das Miteinander. Bel Canto lässt dem Sänger immer mehr Freiheit, das heißt aber auch mehr Verantwortung für den Sänger. Mit Piotr Beczala haben wir einmal in einem Telefonat überlegt, wie wir das in Worte fassen könnten. Und er hat mir gesagt, man muss dem Sänger einen Teil der Macht überlassen. Und das ist hier auch. Der Sänger ist immer die Ausgangsbasis für diese Art der Musik. Wenn er oder sie vorangeht oder wieder zurückgeht, dann muss man das einfach mitmachen. Und das fängt beim Dirigenten mit der inneren Bereitschaft dazu an.
Aber wie lässt sich sowas pädagogisch auch vermitteln an ja, Studierende, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Bel Canto, mit dieser vielleicht auch mit der Führungsrolle?
Ja, das ist ja dann meine Aufgabe. Dafür bin ich ja in Weimar unter anderem auch da. Das haben wir natürlich monatelang aufgebaut. Das ist ja auch ein Erfahrungsprozess. Und mit dieser groß besetzten Musik ist es natürlich eine besondere Herausforderung. Aber ich freue mich da, dass wir miteinander zu einem sehr guten Ergebnis gekommen sind. Denn so etwas funktioniert ja nicht, dass man sagt, jetzt füllen Sie mich mal ab. Da muss auch von den anderen die Substanz kommen.
Ja, auch gerade vielleicht für die Studierenden kann ich mir vorstellen, dass da ja auch vielleicht relativ viel Respekt gegenüber den ganzen Aufnahmen besteht, die wir auch teilweise ja schon gehört haben. Ist es denn heute überhaupt noch möglich, etwas im Belcanto neu zu schöpfen und sich vielleicht auch gegen die großen Referenzaufnahmen zu stellen?
Ich glaube schon, dass Sie da ein wichtiges Problem ansprechen, was letzten Endes vielleicht die Musik oder die Kultur generell heute betrifft. Wir haben ja schon fast alles gesehen, wir haben ja schon fast alles gehört. Nochmal zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ich glaube, dabei ist der Aufbau einer Persönlichkeit etwas ganz Wichtiges. Und das ist generell, glaube ich, das Ziel immer im pädagogischen Bereich, dass man Persönlichkeiten aufbaut und nicht, dass man eintütet und abfiltert.
Dann sollten wir noch einen Blick in die Gegenwart werfen. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben es längst gemerkt. Verbunden mit den letzten anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunden, ist ja immer die Frage, Leute, in welchem Jahrzehnt lebt ihr? Wir haben uns sehr stark mit historischen Aufnahmen beschäftigt. Hat einen einfachen Grund, also ganz offen gesprochen, ganz ehrlich, ich finde die einfach toll. Ich finde diese alte, ungefilterte, teilweise auch risikobereite Art sensationell. Ich finde die Stimmen von Callas und vom jungen Pavarotti einfach großartig. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir auch in der Gegenwart ganz vorzügliche, ganz profunde, grandios gestaltende Stimmen haben. Und deswegen hat so jede Ära hat so ihren Reiz. Kann sein, dass ich es ein bisschen überhöhe, weil Legenden sind ja immer toll. Aber wir sind auch hier wirklich gesegnet in unserem Jahrzehnt mit ganz herausragenden Stimmen. Das wollen wir hier als Schlussakzent denn doch noch setzen. Zum einen Diana Damrau, wirklich eine der großen Sopranistinnen. Ich hatte sie gehört in München beim Antrittskonzert von Kirill Petrenko, Lucia. Ganz grandiose Performance. Und das ist jemand, der nicht nur eine Bühne, sondern ein Opernhaus füllt. Das war ganz grandios. Diana Damrau hier eben mal nicht im Wahnsinnsfach, sondern mit einer vergleichsweise schlank geführten Bellini-Arie als Giulietta im ersten Akt der Capuletti e Montecchi o quante volte.
Oh, quante volte mit Diana Damrau. Und Diana Damrau hat, denke ich, auch diese große Palette der dynamischen Ausdrucksstärke in ihrer Stimme.
Ja, ich glaube, was man braucht beim Belcanto, das ist eine gewisse Risikobereitschaft, ein gewisses Maß an Exhibitionismus. Man muss was zeigen wollen auf der Bühne und das geht nur mit dieser Risikobereitschaft. Man kann sich, wenn man sich in den Harfenisten hineinversetzt, ja kaum auf einen Puls in der Begleitung einigen, sondern muss wirklich wie ein Handschuh diese Risikobereitschaft mitgehen. Das ist anstrengend, das ist attraktiv als Spieler wie als Hörer, aber das macht gerade das Faszinosum aus.
Das ist ja eigentlich auch Kammermusik pur irgendwie, ne?
Reinsten Wassers.
Ja, und damit wären wir auch schon fast am Ende dieser zweiten Stunde von Musik im Gespräch zum Thema Herausforderung Bel Canto angekommen. Und ja, wir haben, glaube ich, die Nerven und die Toleranzgrenzen unserer Hörerschaft heftig strapaziert mit unserem in Deutsch gesungenen Xerxes und deswegen jetzt ein kleines Belcanto-Schmankerl, eigentlich wirklich so eine der großen kanonischen Sachen. Love Juice, sagen die Musiker immer, wenn sie es spielen müssen. L'Elisi d'Amore von Gaetano Donizetti. Und da, wie sollte es anders sein, der unvermeidliche Evergreen Una furtiva lacrima. Juan Diego Flores schlägt sich hier ziemlich gut, weil er aus diesem schier totgehetzten Reißer dann tatsächlich noch neue Funken und ganz neue Facetten schlägt.
Cielo si può.
Una furtiva lagrima aus L'Elisir d'amore von Donizetti, es sang Juan Diego Flores.
Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unserer zweiten Stunde hier angekommen in der jetzigen Besetzung mit Eckhard Witschig, Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, mit Elisabeth Hahn und Holger Hettinger. Wir werden uns in der kommenden Stunde einer Podiumsdiskussion widmen, die an der Deutschen Oper Berlin sich um just jene Herausforderung Bel Canto gekümmert hat. Da allerdings weniger aus musikalischer, denn aus szenischer Sicht.